viele verschiedene Interessen vereinen. Das ist eine der forderndsten Aufgaben von Christoph Gleischer, Geschäftsführer von Hilfswerk Niederösterreich. In einem Balanceakt navigiert er geschickt durch Herausforderungen, bei denen zahlreiche Menschen betroffen oder involviert sind. Willkommen bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner. Los geht's.
Lass uns vielleicht kurz über dich reden. Was sind Fähigkeiten, die du, seitdem du da dabei bist, gelernt hast, auch gebraucht hast, die dich erfolgreich machen? Und wo sagst du ganz persönlich natürlich auch umgekehrt, auch da, wo möchte ich noch wachsen oder wo gibt es noch Bereiche, wo ich sage, das könnte ich noch besser machen? Als Leader, als Geschäftsführer, was man wirklich braucht, um so ein großes Team erfolgreich zu machen oder zu führen?
Also die schwierige Frage. Was mich, glaube ich, von Anfang an ausgezeichnet hat, auch von meiner interdisziplinären Ausbildung, war das Übersetzen zwischen verschiedenen Welten. Ja. Die Fähigkeit, sozusagen mit ganz vielen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen in Kontakt zu treten. Da war sowohl in der Entwicklungspolitik sozusagen, habe ich da einiges gelernt, in der Sozialarbeit vorher in meinen Ausbildungen. Aber ganz praktisch habe ich das perfektioniert, glaube ich, in meiner früheren Tätigkeit beim Verband der Biobauern und Biobäuerinnen, weil da war sozusagen notwendig, an einem und selben Arbeitstag im Ministerium am Stubenring zu sprechen, vielleicht mit dem Vorstand von Rewe, Spar und Hofer, sozusagen in einem sehr strengen, profitorientierten Rahmen mit absoluten Top-Managern zu reden, der Lebensmittelwirtschaft, Hintergründe zu erfahren und dann am Nachmittag eine Veranstaltung mit Bauern, die sozusagen und Bäuerinnen, die auf eine ganz andere Art und Weise miteinander reden oder auch mit uns gesprochen haben als Verband sozusagen, was wir alles nicht liefern und was alles nicht funktioniert oder was sie sich wünschen. Und da sozusagen dieses zu lernen, dass man die Sachverhalte, eben warum braucht es die Sitzstangen für die Hühner, ob man jetzt will oder nicht und was ist der Effekt und wer zahlt man den Mehraufwand, das muss man sozusagen einmal vor der Kommission des Gesundheitsministeriums argumentieren können oder anders mal in einer Bäuerinnenversammlung im Wirtshaus. Und die Leute müssen das Gefühl haben, sie verlangen nicht. Im Beispiel der Landwirtschaft wissen sie, dass ich kein Bauer bin und keine landwirtschaftliche Ausbildung habe. Aber sie verlangen den grundsätzlichen Respekt sozusagen, kann sich der Mensch unsere Lebenswelt vorstellen. Und symbolisch gesprochen hat er zumindest einmal im Leben Gummistiefel angehabt. Oder redet er nur sozusagen vom sterilen Hörsaal. Und da sozusagen auch wahrzunehmen, wie unterschiedlich Lebenswelten sind, das glaube ich, muss man sich wirklich einstellen. Und in der Kommunikation habe ich lernen müssen im Laufe der Jahre und egal wo ich tätig war, Der wirklich wichtige Punkt ist das, was nicht verbal ausgesprochen wird. Und dazu spüren, um was geht es eigentlich. Und wo habe ich sozusagen tragfähige Verbindungen und wo sind wir noch auf einer Abtastebene und wo sozusagen ist es ein, da braucht es doch eine gewisse Annäherung und auf wen kann man sich blind verlassen, nämlich im Sinn von, wir sprechen vom selben und wir fühlen eine Gemeinsamkeit in der Sache, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Arbeitsweisen haben und dass man sich da nicht täuschen lässt, dass so ein uniformes Auftreten bedeutet nicht einen Zusammenschluss, der hält und Heterogenität ist nicht automatisch die Garantie, dass deswegen alles besser wird, sondern man muss immer aushandeln, wo haben wir unsere Tragfähigkeit und wie belastbar ist sie wirklich, wenn man sozusagen unter dem Vorzeichen von einem oder anderen Konflikt das sieht.
Wo hast du das Gefühl gehabt einmal, puh, das ist schwierig? Oder warst du gar mal verzweifelt und hast du gedacht, eine Situation mit einer Mitarbeiterin, mit einem Mitarbeiter, politische Veränderung, wo hast du das Gefühl gehabt, boah, jetzt bin ich an meiner Grenze? Und wie bist du rausgekommen natürlich dann auch, oder wie bist du weitergekommen? Auch vom Mindset interessiert mich natürlich sehr.
Ja, also die Situationen gibt es immer wieder, wo man an den Punkt kommt. Also auf den ersten Blick lässt sich das jetzt nicht rational auflösen.
Ja, ja.
Ob das jetzt eben betriebswirtschaftliche Fragestellung ist oder zwischenmenschliche oder gruppendynamische Konflikte, egal auf welchen Ebenen oder rechtliche Anforderungen, die sozusagen nicht automatisch zu 100% flächendeckend umsetzbar sind sofort. Mein allererster Zugang ist immer, dass ich wirklich, glaube ich, gut gelernt habe, darauf zu schauen, dass ich mich kurz rausnehme und dass ich drauf komme, um was geht es eigentlich. Ich nehme mir am meisten Zeit für das Verstehen, um was es eigentlich geht und ich bin relativ zögerlich sozusagen im Sinn von, habe ich schon alle Wahrnehmungen, die ich brauche, um es wirklich einschätzen zu können. Mhm. In dem, um was eigentlich der Grund ist. Wenn ich es einschätzen kann, dann tendiere ich eher so, passt, erledigt, nächstes. Mhm. Oder dann entscheide ich rasch und will rasch umsetzen. Aber ich nehme das, was manchmal für mein Umfeld nicht so nachvollziehbar ist, dass ich mir sehr viel Zeit nehme, zu verstehen, was sind die Blickpunkte und Sichtweisen. Und da bin ich sicher öfters an Türen gerannt, habe auch Menschen vielleicht vor den Kopf gestoßen, mhm. freiwilligerweise, weil ich für mich glaubte, ich bin schon fertig. Und wenn ich glaube, jetzt bin ich fertig, dann kann ich es auch umsetzen.
Ja, ja.
Und dann den anderen nicht den Prozess zugestanden habe, den ich mir vorher nehme, sage ich, wie gebe ich dem anderen die Chance, dass er mitgeht?
Sehr spannend, ja.
Wie gebe ich dem anderen die Chance, dass er auch mitgeht? Weil ich habe ja vorher schon 3-4 Wochen darüber nachgedacht, jetzt immer
Bild
wieder.
Gemacht,
Bild gemacht,
Perspektive eingeholt, ja.
Es muss eben wachsen. Das habe ich auch in der Landwirtschaft gelernt, dieses, es muss etwas wachsen dürfen. Was nicht reif ist, ist nicht fertig. Und da ist es oft wichtiger wahrzunehmen, in der ökologischen Landwirtschaft, wenn der Boden gesund ist, dann passiert das meiste von selbst. Und diese Zusammenhänge zu sehen, was für mich ganz selbstverständlich ist, und dieses, ich nenne es auch immer so organisches Denken, wo ich merke, da tun sich manche nicht schwer, was meint er jetzt damit, was will der? Sozusagen, das ist eher so ein technisch-mechanistisches Machen oder Nicht-Machen. Und dieses Interesse zu spüren, jetzt habe ich es, jetzt weiß ich, worum es geht, das ist die Ursache. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, weil die meisten Konflikte entstehen, wenn man zu früh loslegt oder wenn man mit unvollständigen Informationen Entscheidungen trifft. Und dann passieren eigentlich Umwege. Und da habe ich in den letzten Jahren manches, habe ich mich sehr mit so, auch so Social Design Methoden beschäftigt, also Design Thinking beschäftigt, so dieses Ausprobieren und Feedback einsammeln und diese Idee, nicht die eine radikale Umstrukturierung zu machen, was manches Mal notwendig war betriebswirtschaftlich, sondern eine Politik der kleinen Schritte, der kontinuierlichen Verbesserung. Und da ist die größte Hürde sozusagen, wie kriegt man die Bündnisse zusammen, dass mehrere Menschen ein gewisses Maß an Sichtweise teilen, dass sie das selber aufnehmen. Und ich glaube, manche Dinge sind einfach hilfreich einzuordnen. Und was für mich sozusagen als ganz ein hilfreiches Instrument ist, das habe ich aus einem Workshop einmal mitgenommen, dass man ganz einen simplen Quadranten auflegen kann, wenn man nicht weiß, um was geht. Dann gibt es sozusagen auf der oberen Ebene des Quadrantens gibt es die entweder strategische oder operative Fragestellungen. Also ein Beispiel in einem Unternehmen, gibt es einen Prozess, wie planen wir unsere Urlaube? Und das operative Problem, wer macht zu Weihnachten Dienst? Und wenn das Unternehmen keine strategische Klärung hat, dann kommt es im Operativen immer zu Streitereien. Und sehr oft ist nicht klar, sozusagen, ist es ein operatives Problem, wo es einfach um den Prozess der Einteilung geht, oder braucht man gescheitere Regeln, damit es in Zukunft leichter geht. Das ist ein Ordnungselement. Und weil wir aber Menschen sind, ist die untere Hälfte des Quadranten, hat die Perspektive menschlich einmal ich und einmal wir. Und die Ich-Perspektive ist sozusagen, will ich das? Will ich das, was da ist? Ja, weil wenn jemand eigentlich sagt, die Firma ist eine Katastrophe, dann kann man da nicht viel machen, außer überlegt, ob du bleibst oder nicht. Ja? Und ein Wir-Thema ist, wenn zwischenmenschlich Themen sind, das heißt, wenn Menschen zwischenmenschlich sich eigentlich daran behindern, ihre Arbeit gut und effizient zu machen, gar nicht bewusst. Und da ist aber die Führungsaufgabe zu entscheiden, das akzeptiere ich jetzt nicht mehr, oder da muss irgendeine Form von Intervention erfolgen, in welcher Form auch immer. Und was ich erleichternd finde, das sage ich auch meinen Führungskräften, ist, als Unternehmen sind wir langfristig nur verantwortlich für den Unternehmensteil. Also operative Fragestellungen und strategische Fragestellungen zu lösen.
Ja.
Und wir müssen aber wahrnehmen, dass diese menschlichen Ich- und Wir-Themen genauso gibt.
Klar.
Und die meisten Menschen sind ja nicht bereit, Ich- oder Wir-Themen transparent als solches auszutragen, sondern schieben es auf die operative oder strategische Ebene.
Okay.
Also wenn jemand, der ein Ich-Problem hat, weil er eigentlich, weiß nicht, Entscheidung lebt gerade oder unzufrieden ist mit seiner Finanzsituation, der wird bei jedem Thema, was auf der Unternehmenssphäre ist, irgendwas zum Aussetzen haben. Und wenn man da kritiklos sozusagen immer auf das eingeht, sagt, um was geht es eigentlich? Ja? Oder wenn sich Abteilungen blockieren aus zwischenmenschlichen Gründen, dann braucht man keinen Workshop machen, wo es um ein strategisches oder operatives Thema geht, sondern dann braucht eigentlich die Intervention, kann man euch trennen? Oder machen wir Konfliktgespräche und ihr rammt euch zusammen. Und dieses Auseinanderhalten, wo ist eigentlich das Handlungsfeld? Wo ist die
Herausforderung?
Und das war sozusagen auch gerade im Sozialbereich, das ist nicht einfach. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen zu retten. Es ist nicht unsere Aufgabe, einzelne Menschen zu ändern. Es ist unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass strategische und operative Arbeit nicht gestört wird. Mhm. Und dass die Leute frei sind, sich ihre Individualität einzubringen. Mhm. Und wir können aber diese individuellen menschlichen Themen können wir nicht aktiv lösen. Wir können nur Interventionen setzen, wo wir sagen, eben durch Kultur oder durch Intervention, das wollen wir fördern, so ein Verhalten wollen wir eigentlich nicht.
Verstehe.
Und das ist sozusagen, vereinfacht gesagt, ist
ein Denkrahmen, der dir hilft, Situationen anzugehen.
Und den ich versuche auch unterzubringen, weil ich eher wahrnehme, dass das für die meisten Führungskräfte eine Erleichterung ist. Ach so, wir sind eh nicht für alles zuständig. Weil ja sehr oft dann Menschen gar nicht absichtlich oder bösartig, aber letztendlich ihre Befindlichkeit zu sehr ins Unternehmen hineinschieben und von den Führungskräften oder den Kolleginnen eine Lösung ihrer zwischenmenschlichen Sphären unbewusst erwarten, ohne irgendjemandem Verhalten zu unterstellen. Und das geht aber nicht. Das geht nicht. Und das ist auch eine Erleichterung der Führungskräfte, zu sagen, ihr seid zwar sehr wohl dafür da, dass die Mitarbeiter einen guten Job machen können, ein gutes Umfeld haben und sich menschlich sicher fühlen, aber ihr seid nicht da, deren Leben zu begleiten, zu entwickeln.
Wenn du jetzt 1, 2, 3, 5 Jahre, man weiß heutzutage ja oft nicht, nach vorne schaust, in die Zukunft schaust, was möchtest du noch angehen? Weil ich merke ja bei dir, vielleicht kannst du dazu auch noch einen Satz sagen, ich merke ja bei dir immer wieder, jetzt in den letzten Minuten, dass du dieses Streben hast, besser zu werden, dass ihr weiterkommt. Und die erste Frage daraus, wieso hast du das, wie schaffst du das nach vielen Jahren? Und die zweite Frage, in welchen Bereichen möchtest du es konkret tun? Wo hast du das Gefühl, du, / das Ganze, soll weiterkommen?
Also ich selber möchte auf jeden Fall noch besser werden, im Sinn, die verschiedenen Aspekte meiner Aufgaben etwas besser im Griff zu haben, weil es gibt sozusagen das unternehmerische Führen, wo es halt um Visionen, Entwicklungen, Lobbying, Rahmenbedingungen, Voraussetzungen schaffen geht, Trends wahrnehmen, beobachten, was sich im Rest der Welt tut. Mhm. Und es gibt aber auch ein verwalterisches Führen, wenn man sagt, können wir jetzt bitte rechtzeitig die Betriebsvereinbarung ändern, und zwar so, dass sie in der Sitzung Platz hat, und das muss unter den Hut gehen.
Ja.
Und da bin ich sicher, eher sozusagen, manches geht mir leichter von der Hand als das andere, und da muss sozusagen auch mein Büroarzt recht immer ganz leicht mit mir, weil immer irgendwelche Ideen kommen, sage ich, aber können wir noch ein Feedback auf den Text haben und das sozusagen ins Arbeiten bringen. Das ist sozusagen, ich löse das eigentlich für mich selber damit, dass ich versuche, einmal in der Woche einen Abend mit Open End zu machen oder am Freitagnachmittag im Büro zu sein, wo kein Mensch mehr da ist, wo ich sozusagen, da brauche ich diese Zeitphasen eben Open End, ohne dass ich privat irgendwas vorhabe, wo ich sozusagen nur mich ordnen kann. Mhm. Weil natürlich eine zentrale Aufgabe ist, einfach bei so einem großen Unternehmen und so vielen Themen wahrzunehmen, was läuft überhaupt, welche Zahlen, Trends, Reports, also das ist ja sozusagen, um wahrzunehmen, was passiert. Mhm. Und das sozusagen persönlich besser zusammenzubringen. Um das zu schaffen, sozusagen, ist sicher mein familiäres Umfeld, also meine Familie, meine Unterstützung. Und aber auch sozusagen, dass ich mir immer wieder versuche, Auszeiten zu nehmen, indem ich halt eben mein Enkelkind im Wald gehe oder halt Radfahren gehen oder sonst was mache. Und versuche halt auch sozusagen ein bisschen mehr Sport und Bewegung zu machen. Mhm. Und das tut schon sehr gut. Was ich im Unternehmen auf jeden Fall verstärkt zu tun habe und was ich auch sehr gern möchte, ist wirklich die aktive Kommunikation mit den Führungskräften zu intensivieren, auszubauen und so auf eine Art und Weise, eben nicht das E-Mail des Chefs am Montag an alle oder so irgendwas, sondern Ermächtigung, dass es Wellen trägt. Das heißt, wie können wir die in unterschiedlichen Ausprägungen rund 150, 200 Menschen, die in irgendeiner Form Führungsverantwortung tragen, mit meinen zwei Kolleginnen der Geschäftsleitung, eine ist für die Pflege, eine für Kinder, Jugend, Familie verantwortlich, wie können wir drei sozusagen Impulse setzen, dass die Führungskräfte sozusagen uns spüren und dass sie aber sozusagen sich ermächtigt, sicher fühlen, und wir werden da regelmäßig jetzt auch Bildungsprogramme machen, wo wir auch Führungskräfte einladen in einem Seminarsetting, wo wir drei, manchmal gemeinsam, aber sonst auch alleine, selber Vortragende und Moderatoren sind bei der internen Führungskräfteentwicklung, wo wir auch die Leute mischen werden, damit wir einfach sozusagen da in einem regelmäßigen Kontakt sind, neben der Alltagsführungsarbeit, die jeder mit seinen Führungskräften macht, die ihm zugeordnet sind.
Wenn du im Rückblick schaust, hat es so einen Moment gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, ah, jetzt zahlt sich's aus, was ich tue, jetzt hebt es ab, oder hat es Momente gegeben? Teil die gern, das wäre extrem spannend. Oder was ist passiert, dass du das Gefühl hast, gehabt hast, jetzt tut sich was? in deinem Sinn? Und was ist da davor passiert oder danach vielleicht auch, ja?
Also, wo ich schon gemerkt habe, dass das wirklich sozusagen sich was ausgezahlt hat, wo was sich manifestiert hat, war beim 40-Jahr-Jubiläum, das war 2018. Das haben wir groß vorbereitet, haben eigentlich 2 Jahre vorher schon angefangen mit der Planung und überlegt, habe mich sehr auch engagiert und versucht, es gut zu gestalten. Das war einfach eine tolle Veranstaltung im Festspielhaus in St. Pölten. Wir haben ein tolles Buch gemacht mit künstlerischen Fotografen, haben Stories geschrieben, wo wir eben keine Festschrift gemacht haben, sondern 20 Menschen unterschiedlicher Alters, unterschiedlicher Provenienz, Mitarbeiter, ehrenamtliche Kunden, Patienten, die toll schwarz-weiß fotografiert worden sind, deren Lebensporträts und in Summe so den Spirit des Hilfs quasi in einem hochwertigen Fotobuch. Das war mal eine Überraschung, die machen kein Festschrift, sondern machen so eine Aussage. Wir haben Filme vorbereitet gehabt und wir haben ganz bewusst nicht die Geschichte des Hilfswerks sozusagen bei der Festveranstaltung 40 Jahre präsentiert und die Honoration, sondern 3 Fragen an den Gründer auf der Bühne. Wir haben sozusagen ein digitales Museum gemacht, wo man alles nachlesen kann und sich durch die Jahre blättern kann. Und wir haben als Key-Account eben den Christoph Badl gehabt, den Professor damals, also Rektor Wirtschaftsuni, Sozialpolitik-Professor, der sozusagen einen flammenden Vortrag gehalten hat für Pflege, Demografie, Finanzierung und sozusagen das Inhaltliche und die Rahmen haben wir in das Zentrum der Festveranstaltung gestellt. Und das war unterm Strich vom Feedback der Leute dabei waren und dann halt Austausch und Feiern. Aber dass das sozusagen eine wirklich gelungene Veranstaltung war, wo jeder überrascht weggegangen ist, das ist was Besonderes gewesen. Ja, ja. Das war so ein Moment, wo man gemerkt hat, da
tut sich was.
Da hat sich wirklich was entwickelt, da ist was gestanden und eben auch das, was ich vorher gesagt habe, das ist ja viel größer als das, was ich in meinem Alltag mitbekomme. Und zwar nicht, weil ein Mensch so groß ist, sondern weil die Sache so groß ist. Umgekehrt gibt es auch wieder Dinge, wo man sagt, jetzt fliegt es endlich und dann ist doch nicht ganz so, wie man einfach, weil sich die Welt halt, wir haben eben vor auch ungefähr 2 Jahren eine wirklich hochprofessionelle Mitarbeiterrekrutierungskampagne gemacht, haben uns da sehr viel erhofft, haben viel hineingesteckt, auch in diese Online-Kommunikation, haben uns da sehr viel überlegt und letztendlich hat es eine riesige Resonanz gegeben, aber nicht so sehr von ausgebildeten Mitarbeitern, die man sofort einsetzen kann, sondern von weit über 1000 Bewerbungen, die aber keine Berufsausbildung haben. Also die Reaktion,
die Sache gut finden, die das Hilfswerk fantastisch finden.
Genau, aber es war so die Erwartung, wenn wir den Markt, den es gibt am Arbeitsmarkt, besser ansprechen, dann kommen die in Scharen, hat sich nicht erfüllt. Was sich aber erfüllt hat, dass sowohl für den Mitbewerb als auch für uns intern, hat uns das noch einmal ein Stück gehoben, weil so eine Art des professionellen Auftritts von innen und außen hatten wir in der Form noch nicht. Und das war auch sozusagen auch wieder ein Baustein, der wichtig war für das interne Standing und auch wieder diese Wahrnehmung. Das ist was Größeres, wo man Alltagsprobleme nicht immer am Tablett hin und her tragen muss.
Cool. Ich glaube, ich habe mir ein total tolles Bild machen dürfen. Also danke vielmals. Ich bin schwer beeindruckt, welche Veränderungen du da in den letzten Jahren und immer noch angehst. Danke vielmals. Danke noch einmal fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für das anregende Gespräch.
Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal zuhörst. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Leaders of Transformation. Bis bald.